Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute zu Lukas 23, ab Vers 1, und ich schlage vor, dass wir gleich lesen Verse 1 bis 12 und danach können wir dann noch weiterfahren.
Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus. Sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuer zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus, der König. Da fragten ihn Pilatus und sprach: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Da sprach Pilatus zu den obersten Priestern und der Volksmenge: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sprachen: Er wiegelt das Volk auf, indem er ganz Judäa lehrt, angefangen in Galiläa bis hierher. Als Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er hörte, dass aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen selbst in Jerusalem war. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gerne gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Er legte ihm denn auch viele Fragen vor, aber er gab ihm keine Antwort. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. An demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind gewesen.
Vielen Dank. Zunächst mal bis hierhin. Ich habe hier nochmals die Übersicht aufgeschrieben, die wir schon letztes Mal hatten. In dem Prozess gegen den Herrn Jesus gab es 6 Phasen. Und zwar 3 jüdische und 3 heidnische, römische. Die erste Phase war diese nächtliche Verhandlung bei Annas, bei dem Hohenpriester Annas. Das wird nur beschrieben in Johannes 19. Ganz kurz. Und dann ging man in das Haus des Hohenpriester Kaiaphas. Das war der amtierende Hohepriester. Sein Schwiegervater Annas war von den Römern abgesetzt worden und dann wurde der Schwiegersohn eingesetzt, Kaiaphas. Und eine dritte Phase beginnt bei Sonnenaufgang im Sanhedrin, also offiziell in der königlichen Säulenhalle am Südende des Tempelplatzes. Und dann haben wir eine erste Prozessphase bei Pontius Pilatus. Und das sieht man nur im Lukas-Evangelium, dass es dann eine zweite Prozessphase gab bei Herodes Antipas. Und weil die zu keinem Ergebnis führte, wurde das Ganze wieder Pontius Pilatus übergeben. Und dann kommt es in der dritten Phase zur Verurteilung, zur Kreuzigung. Das ist nur im Lukas-Evangelium so zu sehen. In den anderen Evangelien ist also die Phase 1 und 3 zusammen beschrieben, sodass man nicht merkt, dass das 2 Phasen sind. Aber jetzt weiß man auch, woher das Sprichwort kommt: von Pontius bis Pilatus gehen. Also, das war ein erster Prozess bei Pontius und dann hat das eben nichts gebracht. Und darum gab es dann nochmals einen Prozess und das war dann eben wieder bei Pilatus. Also ein erfolgsloses Besuchen von einem Amt nach dem anderen, das ist von Pontius bis Pilatus gehen. Das kommt eigentlich aus dem Lukas-Evangelium. Jetzt wollen wir noch diese Gesetzesverstöße anschauen, die in dem jüdischen Prozess stattgefunden haben. Darauf habe ich ja in den vergangenen zwei Malen bereits hingewiesen. Jetzt habe ich ein Blatt ausgeteilt und für die, die auf dem Livestream jetzt mitschauen, die können einfach unten bei der Videobeschreibung gibt es einen Link, kann man anklicken und schon kommt dieses Blatt mit 20 Beispielen. Und zwar können wir das kurz durchgehen. Ein erster Gesetzesbruch im Prozess Jesu bestand darin, das Gesetz Mose macht klar, dass das Gesetz in Israel nichts mit Bestechung zu tun haben durfte. 2. Mose 23,8, 5. Mose 16, Vers 19. Aber wir sehen in Matthäus 26, 4, 14 bis 16, dass sogar der Sanhedrin Judas eine enorme Geldsumme gab, damit er die Überlieferung veranlassen würde. Und zwar so, dass es zu keinem Volksauflauf käme. Also hat Bestechung eine ganz wesentliche Rolle gespielt, vollkommen im Widerspruch zur Belehrung der Bibel über Gerichte. Zweitens, ein Prozess durfte nur durchgeführt werden im Tempel. Das wissen wir aus dem babylonischen Talmud. Das ist der verbindliche Talmud im Judentum, hier abgekürzt mit BT, babylonischer Talmud. Und dann das Traktat heißt Avodah Zarah 8b. Und man findet das auch in einem anderen Traktat in Sanhedrin 11.2. Nun haben wir gesehen, der Prozess begann in einem Privathaus bei Annas, wurde fortgesetzt bei Kaiaphas und das war absolut verboten. Man sieht aber in der Beschreibung, dass sie versuchten, die Sache ein bisschen zu drehen, denn die dritte Prozessphase im Sanhedrin, die fand dann statt, sobald die Sonne aufgegangen war. Aber da war bereits alles durchexerziert worden, das heißt, der Prozess wurde wirklich nachts durchgeführt. Das war ein rabbinisches Gesetz, aber das haben sie wirklich auf schändliche Weise gebrochen. Und das ist ganz wichtig, denn ein ganz wesentlicher Grund, warum der Sanhedrin den Herrn Jesus zum Tod verurteilt hatte, war ja der, dass sie sagten, er sei nicht der Messias, weil er die Überlieferung der Ältesten, das sind die talmudischen Gesetze, bricht. Und natürlich hat der Herr Jesus immer wieder Dinge getan, zum Beispiel am Sabbat, die im Widerspruch waren zur Tradition, aber nicht im Widerspruch zu Gottes Wort. Und sie haben die Tradition eben so hoch gehalten, dass jemand, der die Tradition brach, konnte nach ihrer Meinung nicht der Messias sein. Aber in dem Prozess gegen ihn brechen sie ein Gesetz nach dem anderen aus der Tradition und aus dem Wort Gottes. Viertens, der Schuldspruch durfte erst am Folgetag gefällt werden. Sanhedrin 4, 1. Jetzt könnte jemand sagen, ja, das haben sie ja gemacht, das war ja nachts. Und dann am nächsten Tag im Sanhedrin wurde das Urteil gefällt. Aber nach jüdischer Zählung des Datums war ja am Vorabend der Beginn des 15. Nissan, Nacht durch, und dann der folgende Tag ist immer noch das gleiche Datum. 15. Nissan bis 6 Uhr abends etwa. Und so war das also nicht am Folgetag, sondern die Urteilsverkündigung hat am selben Tag stattgefunden. Und fünftens, das wird beschrieben bei Moshe ben Maimon in seinem Kommentar über Sanhedrin, über das Traktat Sanhedrin im Talmud 20,7. Dort macht er klar, es durfte kein schnelles Vorgehen geben. Aber dieser Prozess war ein kurzer Prozess. Wenn ich da Maimon anführe, ist noch wichtig darauf hinzuweisen, Moshe ben Maimon ist im Judentum bis heute so bedeutend, eine solche Autorität, dass man ihn schon genannt hat, den zweiten Mose, den zweiten Moshe. Mose sagt man Moshe auf Hebräisch. Der zweite Moshe, und es ist ja bekannt, wenn 6 Juden in einem Raum sind, dann gibt es etwa 11 Meinungen. Und wenn man aber so in Diskussionen, in gelehrten Diskussionen eben eine Meinung durchbringen will, dann muss man einfach sagen, aber übrigens, Moshe ben Maimon hat gesagt in sowieso, Moshe hat gesagt, das ist so autoritativ. Sechstens, ein Beschluss darf nicht vor einem Festtag gefasst werden. So findet man das in Babylonischen Talmud Sanhedrin 4,1. Nun, das Todesurteil wurde am Passa, den 15. Nissan, gefasst, und zwar vor dem Sabbat der Passawoche. Also vor einem Sabbat, das ist schon ein Festtag, und es war sogar ein besonderer Festtag, denn es war ein Sabbat in der Passawoche, 16. Nissan. Das durfte man gar nicht. Siebtens, eine Hinrichtung durfte nicht an einem Festtag ausgeführt werden. Das steht in Sanhedrin 35a, aber die Hinrichtung fand am Passa statt, und zwar Freitag, den 15. Nissan. Achtens, man muss in einer Verhandlung mit Entlastungszeugen beginnen. Auch wieder Sanhedrin 4,1 oder auch in 33a. Aber wenn wir die Evangelien lesen, in keinem Evangelium werden irgendwelche Zeugen erwähnt, die am Anfang hätten aussagen können. Neuntens, die Richter müssen bei einem Prozess um Leben und Tod traurig sein. In Sanhedrin 5,5 wird gesagt, dass sie dann nur wenig essen dürfen und keinen Wein trinken dürfen. Der Wein ist ja das Symbol der Freude, nach Psalm 104. Aber wir lesen in Markus 14,11, sie freuten sich, dass sie den Herrn umbringen könnten. Und zwar, als eben Judas ihnen diese Möglichkeit eröffnet. Sie waren nicht nur nicht traurig, sondern sie hatten sogar Freude. Zehntens, Richter müssen dem Angeklagten mit Achtung begegnen. Das findet man bei Moshe ben Maimon in Sanhedrin 25. Und in diesem Licht muss man all diese Misshandlung und den Spott gegenüber dem Herrn Jesus in Matthäus 26, 67, Lukas 22, 63 bis 65 betrachten. Und elftens, also das war Spott und Verachtung des Herrn, nicht vor den römischen Soldaten, sondern vor dem Sanhedrin. Elftens, Zeugen zugunsten des Angeklagten müssen aufgerufen werden. Das ist nochmal ein anderer Punkt, nicht wahr? Der Prozess muss beginnen mit Zeugen, aber es geht auch darum, dass Zeugen aufgerufen werden sollen. Sanhedrin 4,1 und 33a. Und jetzt müssen wir daran denken, im Vorhof von Kaiaphas waren Petrus und Johannes. Die anderen Jünger waren geflohen. Aber die zwei waren da, die hätte man als Zeugen mobilisieren können. Aber wir sehen, der Teufel hat ein riesiges Interesse, um wenigstens Petrus neutralisieren zu können. Und darum hat er ihn in eine Falle gelockt, sodass er seinen Herrn verleugnete. Der war sowieso völlig blockiert. Aber Er wurde auch gar nicht aufgerufen, auch Johannes nicht. Und Nikodemus und Josef von Arimathea, die wurden auch nicht aufgerufen. Das habe ich ja letztes Mal erklärt. Es müssten ja gar nicht alle 71 Richter des Sanhedrins gegenwärtig sein. Es reicht mit einer Mindestzahl von 23. Und offensichtlich wurde dieser überstürzte Prozess, der da einfach nachts einberufen wurde, ebenso einberufen, dass eben strategisch gewisse Leute gar nicht dabei sein konnten. Ich habe letztes Mal erklärt, es war sowieso eine völlige Überstürzung in der Angelegenheit, weil der Herr Jesus während des Passamahles das ausgelöst hat, dass Judas sofort gehen musste. Und zwar mit diesen zwei Zeichen. Es gibt im Passafest zweimal eine Gelegenheit, wo man eintauchen muss. Und der Jesus hat diese beiden Zeichen benutzt und gesagt, wer das tut, wer mit ihm zusammen eintaucht, und in einem anderen Fall, wer den Bissen, den er eintaucht, mit Brot essen würde, das ist der Verräter. Und das hat Judas dazu gebracht, dass er sich überlegte, jetzt ist die einzige Gelegenheit noch, wo ich zu diesem Geld komme. Und darum ging er hinaus und es war Nacht. Und da musste er also in der kürzester Zeit diesen Sanhedrin mobilisieren. Alles war überstürzt. Aber da hat man darauf geschaut, dass man natürlich beim Mobilisieren nur die Leute des Sanhedrins aufruft, die passend waren. Die auf der richtigen, aus ihrer Sicht in Anführungsstrichen, richtigen Seite waren. Nikodemus, Josef von Arimathea wurden nicht aufgerufen als Zeugen. Zwölftens, das liest man in Sanhedrin 4,1 und auch 17a und ebenso bei Maimon über Sanhedrin, über das Traktat Sanhedrin 9,1. Alle im Sanhedrin dürfen entlasten, aber nicht alle Richter dürfen belasten. Versteht man, was das bedeutet? Also alle Richter durften irgendwelche Argumente zugunsten des Angeklagten vorbringen. Aber es durfte nie so sein, dass alle den Angeklagten belasten. Und zwar gab es eben sogar dieses Gesetz, in diesen Stellen beschrieben, eine einstimmige Verurteilung führte zu einem Freispruch. Und zwar, weil man, und das zeigt eben schon viele Weisheit in diesen rabbinischen Gesetzesbestimmungen, weil man davon ausgeht, wenn eine totale Einheit da ist, dann muss was faul sein. Dann hat man sich abgesprochen. Und nun lesen wir in Matthäus 26, Vers 59, das ganze Synedrium suchte Schuldspruch. Und das wäre die Grundlage gewesen, sofort zu einem Freispruch. Aber alles andere ist geschehen, nur nicht das. 13. Punkt. Die Zeugenaussagen müssen in Details exakt übereinstimmen. Sanhedrin 5, 1 bis 3 und 40a. Und wir sehen in Markus 14, da traten falsche Zeugen auf und ihr Zeugnis war nicht übereinstimmend. Und wenn man nun das zusammensetzt aus den Evangelien, Matthäus, Markus, dann sieht man, die einen Zeugen haben gesagt, wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich kann diesen Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufrichten. Und andere haben gesagt, wir haben ihn gehört, wie er gesagt hat, ich werde diesen Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und das war nicht das Gleiche. Ob einer sagt, ich mache das oder ich könnte das, ist etwas ganz anderes. Und die Evangelien sagen, die Zeugenaussagen waren nicht übereinstimmend und darum konnten sie aufgrund dieser Zeugenaussagen kein Urteil fällen. Und dann wieder etwas Überraschendes. 14. Man darf nicht aufgrund der Zeugenaussage des Angeklagten verurteilen. Das sieht man bei Maimon, Sanhedrin 4,2. Und zwar sehen wir in Matthäus 26, 63 bis 65, der Hohepriester Kaiaphas stellt den Herrn Jesus unter Schwur. Nach 3. Mose 5, wenn man unter Schwur gestellt wurde, musste man vor Gericht aussagen, durfte nicht schweigen. Aber wir wissen ja, der Herr Jesus hat in diesem Prozess ständig geschwiegen. Er hat genau erfüllt, was in Jesaja 53 steht, wie ein Lamm stumm ist vor seinen Scheren, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, so war er stumm. Aber als der Hohepriester sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du der Christus bist, der Messias. Und dann hat der Herr Jesus geantwortet, du sagst es. Und dann sagt er, so, wir haben es gehört, was brauchen wir noch? Er ist des Todes. Und so wurde der Herr Jesus aufgrund seiner Aussage, die durch diesen Schwur, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, erzwungen wurde, der Herr Jesus hat sich ans Gesetz gehalten und hat gesprochen, wurde er zum Tod verurteilt. Aber genau das durfte nicht geschehen. Warum nicht? Weil man mit der Möglichkeit rechnen musste, dass jemand das Geständnis ablegt durch Folter. Und ein solches Geständnis ist eben nichts wert. Ja? Und dann ist es auch ein Problem, wenn jemand zum Beispiel selbstmordgefährdet ist. Kann es sein, dass er eben sagt, ich war's und ich habe das gemacht, weil er gerne sterben möchte. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand denkt, ich möchte den wahren Schuldigen schonen und übernehme seinen Platz. Ja, und das ist eigentlich auch sehr erstaunlich. Bei uns ist das ja sofort, ja. Sagen wir, da passiert ein Unfall, die Polizei befragt, jemand ist völlig unter Schock und sagt, ja, ich war schuld und ich habe das alles. Ja, unter Schock, da sagt man noch einiges, was man nachher in Ruhe, wenn man die Sache nochmals durchgeht, nicht mehr sagen würde. Und bei uns ist es sehr normal, dass man dann sagt, ja, das wurde ja gesagt, die Schuld wurde voll anerkannt, also. Aber das war also nach jüdischem Gesetz gar nicht möglich. Und weiter, 15. Punkt, Tatbestände müssen ganz genau und detailliert untersucht werden. So steht das in 5. Mose 13, Vers 14. Aber was uns vorgestellt wird durch die Evangelisten, ist ein kurzer Prozess ohne Detailuntersuchung. Und das Urteil war im Voraus ja schon festgelegt. 16. Punkt. Der Hohepriester durfte kein Urteil fällen, bevor nicht die jüngsten Richter ohne Beeinflussung ihr Urteil geäußert hatten. So steht das im Talmud Sanhedrin 4,2. Aber wir wissen, der Hohepriester Kaiaphas hat den Herrn unter Schwur gestellt, er hat geantwortet und dann sagt Kaiaphas, jetzt habt ihr es gehört. Also es war schon klar von ihm, wie er die Sache beurteilt. Aber der Talmud schreibt vor, man musste zuerst die jüngsten Richter im Gericht fragen, wie seht ihr das? Damit sie nicht durch die älteren Richter beeinflusst werden in der Entscheidung. Und genau das Umgekehrte ist passiert. Der Hohepriester äußert sich und fällt das Urteil. 17. Punkt, der Hohepriester darf nicht seine Kleider zerreißen. 3. Mose 21, Vers 10. Und wir wissen, nachdem der Herr Jesus eben unter Schwur gestellt geantwortet hatte, zerreißt der Hohepriester seine Kleider. Matthäus 26, Vers 65. 18. Punkt, beim Tatbestand Todesstrafe. Und zwar Todesstrafe für Lästerung, muss der Name Gottes, also im Hebräischen JHWH, der Ewigsein, der Unwandelbare, in der Lutherbibel Herr mit großen Buchstaben, musste ausgesprochen worden sein. Und es wird ausdrücklich gesagt, ein Ersatzname ist nicht ausreichend. Man lese Talmud Sanhedrin 56a. Nun, der Hohepriester hat den Herrn unter Schwur gestellt. Der Herr Jesus antwortet, dass er der Christus ist und sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen in Herrlichkeit mit den Wolken des Himmels. Und er hat gesagt, zur Rechten der Macht. Auf Hebräisch wäre das zur Rechten von Gvura. Gvura ist ein Ersatzname für den geheiligten Namen Gottes. Und damit hat der Herr eben nicht diesen Gottesnamen ausgesprochen. Er hat nur gesagt Gvura, und das wäre nicht erlaubt gewesen, das als Lästerung mit Todesstrafe als Folge zu beurteilen. 19. Punkt. Richter, die das Todesurteil gefällt haben, dürfen den ganzen Tag nicht essen. Das sagte Rabbi Akiva im Babylonischen Talmud. Und jetzt ist das Schlimme. In Johannes 18, 28, wenn die führenden Priester vor Pontius Pilatus sind, in Johannes 19, da sagen sie, sie könnten nicht zu ihm ins Prätorium hineinkommen, damit sie nicht verunreinigt würden, damit sie das Passa essen möchten. Ja, die wollten essen. Aber in diesem Zusammenhang stellt sich noch die Frage, ja, wie geht das, dass sie das Passa essen wollten? Das Passa war ja bereits am Tag vorher gegessen worden. Und es gibt Ausleger, die sagten, ja, das war eben eine Kalenderverschiebung. Der Herr Jesus habe das Passa mit seinen Jüngern vorgezogen. Und das richtige Datum wäre gewesen, eben erst an dem Tag der Kreuzigung. Das ist überhaupt nicht möglich. Denn in 4. Mose 9 lesen wir, dass die Todesstrafe darauf stand, wenn man das Passa verschob. Also das Passa an einem anderen Tag essen, da musste der Tod erfolgen. Also es ging überhaupt gar nicht, dass der Herr das Passa verschoben hätte. Er hat es am richtigen Tag gegessen, abgesehen davon. Die Passalämmer hätte man auch nicht geschlachtet im Tempel, einen Tag vorher. Die Priester hätten nicht etwas gegen das Gesetz gemacht und zum falschen Zeitpunkt die Lämmer geschlachtet. Der Herr hat es also zum richtigen Zeitpunkt geschlachtet, aber wie löst sich jetzt das Problem? Ja?
Es gibt noch eine Ausnahme, wenn man krank ist und nicht kommen kann, gibt es noch eine Ausnahme, dass man es später...
Ja, genau. Es gibt eine Ausnahme, dass man das Passa verschieben konnte. Da hast du, Philipp, absolut recht. Und das steht auch in 4. Mose 9. Wenn jemand zum Beispiel im Ausland war und verhindert war, dann durfte er das Passa verschieben, aber um einen Monat. Und dann wieder am gleichen Datum, 15. Aber eben nicht einen Tag vorher oder einen Tag nachher. Also das ist eine gute Ergänzung. Ja, das ist genau so. Diese Verschiebung war ausdrücklich erlaubt, aber alles andere stand unter Todesstrafe. Ja, wie geht das? Die sagen, wir möchten das Passa essen. Und da hilft auch wieder der Talmud weiter. Denn das Wort Passa, Pessach, wird gebraucht sowohl für das Passalamm, das gegessen werden musste an der Passafeier, aber auch für das spezielle Friedensopfer, das nach der Passafeier gegessen wurde von den Priestern. Das wurde auch Pessach, Passa, genannt. Und darum, die haben also nicht gesagt, sie möchten das Passa essen, das man zu Hause isst, sondern das spezielle Passa-Friedensopfer im Tempel. Und dann kommt noch dazu, Beispiel 20, ein Mörder darf nicht geschont werden. Das steht in 4. Mose 35, 31 bis 34, 5. Mose 19, 11 bis 13. Aber die Volksmenge, und zwar angestachelt durch führende Leute aus dem Sanhedrin, die haben vor Pilatus gefordert, Barabbas, ein Mörder, soll freigelassen werden, damit er, der Jesus, dafür eben hingerichtet wird. Also Punkt für Punkt. Und wenn man das eben so sieht, auf dem Hintergrund und die Evangelien liest, dann ist man einfach überwältigt. Und das ist ja in sich schon wieder ein Beweis, mit welcher Präzision die Evangelien das alles aufgeschrieben, die Evangelisten das alles aufgeschrieben haben. Die haben keinen Hinweis gemacht, übrigens die Tradition, da und da und da und da. Nein, die haben einfach beschrieben, wie das war. Und wenn man dann die jüdische Tradition zu Hilfe nimmt und kennt, dann ist das, da kann man wirklich sagen, was ist mit diesen liberalen Theologen? Die, ja, darum heißt es ja, die Theologen logen. Aber ich meine jetzt die liberalen Theologen, die logen und haben gesagt, ja, die Evangelien sind gar keine historischen Berichte und die sind gar nicht zuverlässig und so weiter. Ja, aber die wussten genau um diese Dinge und haben das so präzise aufgeschrieben. Und man sieht, es ist eine Schande, was hier geschehen ist. Und das war die Erfüllung von Jesaja 53, schlagen wir auf. Vers, Heinz liest uns vor, Jesaja 53, des Zusammenhangs wegen schon von Vers 7.
Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen.
Ja, danke. Jesaja 53 ist ja allgemein so gut bekannt. Aber es gibt einige Sätze drin, die brauchen eine Erklärung. Und wenn die da ist, dann wird das Ganze noch schöner. Also noch schöner im Sinn von noch eindrücklicher, noch mehr die Größe des Herrn Jesus hervorhebend. Jetzt hier in Vers 8 heißt es, er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Was bedeutet dieser Satz? Nun, dieses Wort Lukach, hier übersetzt mit weggenommen, muss man eigentlich übersetzen mit hindurchgerissen worden. Angst und Gericht meint den ganzen Prozess. Das war ein Gericht, aber verbunden mit Angst für den Angeklagten. Aber der Jesus ist quasi durch Angst und Gericht einfach schnell hindurchgerissen worden. Es war ein kurzer Prozess, der alle möglichen Regeln des Gesetzes brach. Aber es musste einfach jetzt schnell durchgezogen werden, weil jetzt war die Gelegenheit. Und das ist die Erfüllung. Er ist hinweg oder hindurchgerissen worden aus Angst und Gericht. Und darum der nächste Satz, und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Was heißt das? Wer wird beschreiben, wie schrecklich diese Generation war, die damals den Herrn verworfen hatte und ihm nicht einmal einen normalen Prozess gewährte? Und dann heißt es als Begründung, denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Ja, eben, wer kann diese Generation beschreiben, die ihn so in kurzen Prozess hinrichten wollte und ihn wirklich zu Tode gebracht hatte? Wer kann das beschreiben? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Aber dann erklärt Gott dazu, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er hat das alles auf sich genommen, um das Gericht zu tragen, das eigentlich Israel verdient hätte. Und er ist als Messias stellvertretend für Israel gestorben. auch im Blick auf die ganze Welt. Aber hier wird betont, dass er eben für das Volk, das irdische Volk Gottes gestorben ist. Und das ist ein wichtiger Vers, weil in der modernen Auslegung heute im Judentum wird gesagt, also im orthodoxen Judentum wird gesagt, Jesaja 53 beziehe sich nicht auf den Messias, sondern auf das Volk Israel, das so viel leiden musste durch Verfolgung. Aber hier wird ja ganz klar, der hier beschrieben wird, der Knecht Gottes, ist nicht Israel, denn er muss ja sterben für Israel. Also er wird von dem Volk Gottes unterschieden. Ja, Christoph? Ja.
Sind die alle gleichzeitig bindend? Also ist es wie eine Verfassung, eine, die zusammengesetzt ist, woraus man die Justiz herleitet? Oder waren das wie zu verschiedenen Zeiten die Gesetze, die jetzt ein Gerichtsprozess?
Also ich wiederhole für den Livestream die Frage und du sagst mir dann, ob ich dich richtig verstanden habe. Eine Frage in Bezug auf diese Traktate, die auf dem Blatt über die Gesetzesbrüche aufgeführt werden, also Sanhedrin, Avodah Zarah und so weiter, ob das verbindliche Gesetze waren für das Gesetz? Das ist eine Frage.
Ja, vor allem, weil es sind verschiedene. Also es sind ja vier verschiedene Traktate und sind die alle irgendwie, werden die von den Juden
Ach so.
Als Gesetz, als Regelwerk verstanden für
Ja, genau. Also eben, ob all diese Gesetze zusammen gültig sind als Regelwerk, warum nicht alles an einem Ort steht, ja? Also es ist so, der Talmud besteht aus zwei Schichten. Das eine ist die Halacha und das andere ist Haggadah. Halacha, das sind die ganz verbindlichen Aussagen im Talmud. Und in einer deutschen Talmud-Ausgabe werden die gewöhnlich geschrieben, alles mit Großbuchstaben. Das ist dann auch die Mishnah, das ist die älteste Schicht. Und jetzt, ich habe sehr oft zitiert aus Sanhedrin 4, hast du gesehen? Das ist genau Mishnah. Also das ist wirklich halachisches Gesetz, das verbindlich ist. Es ist so, wenn du den Talmud liest, dann wird ständig diskutiert. Und ein Rabbi sagt, ja, diese Meinung und der andere sagt diese Meinung. Und da sind also eben viele Diskussionen aufgeführt. Und dann weiß man nicht so recht, was gilt jetzt. Aber wenn es eben Mishnah ist, das, was in der deutschen Übersetzung dann groß gedruckt wird, das ist eben verbindlich. Und Halacha, das sind eben die verbindlichen Dinge. Und im Gegensatz zu Haggadah. Haggadah heißt eigentlich Erzählung. Kann sogar bedeuten Märchen. Und da fantasieren Rabbiner. Und sie haben also alle möglichen Dinge, gerade zum Beispiel Thema Prophetie und so weiter, da kann man fantasieren und reden, was man will. Das ist alles ohne Problem. Nur wenn es eben um genaue Auslegung geht, wie muss man die Gebote praktisch anwenden? Und das ist jetzt eben hier ganz wichtig, hier geht es ja um Gebote, wie muss das Gericht handeln? Da kann man keine Fantasie ertragen, eben Haggadah, sondern da geht es um das Verbindliche. Habe ich die Frage beantwortet? Ja, gut. Aber eben, das ist im Judentum, Halacha und Haggadah. Wir sollten gar nichts zu tun haben mit Haggadah. Wenn man fantasiert über die Bibel, dann soll man am besten schweigen. Sondern wir sollen über das reden, was wirklich eben verbindlich ist nach dem Wort Gottes. Und da, wo man nicht klar weiß, da muss man das eben auch gar nicht veröffentlichen.
Eine Frage.
Ja?
Sind diese Gesetzesbrüche im Judentum bekannt?
Ja, du meinst, ob jetzt, was da so zusammengestellt ist, ob das allgemein im Judentum bekannt ist? Ja. Nein. Nein, bestimmt nicht. Aber es gibt einige, die haben über das Thema geschrieben, auch zum Beispiel Arnold Fruchtenbaum. Aber nicht überall hat er den Beleg drin. Und auch andere Bücher kann man finden im Internet und dann wird einfach gesagt, das ist so und so und woher? Und das ist letztlich dann ein Problem, weil du musst es kontrollieren können und du musst es im Text nachlesen können, stimmt es? Und dann stellt man oft fest, oh, die Stelle stimmt nicht mal und es steht eigentlich nicht genau so. Und darum habe ich mich bemüht, hier eine Zusammenstellung zu machen, wirklich mit den klaren Belegen. Und so hat das natürlich enorme Überzeugungskraft, gerade wenn man auch mit Juden spricht. Also das sind Dinge, die muss man bekannt machen. Die sind nicht einfach so bekannt. Gut, jetzt gehen wir weiter mit Lukas 23. Jetzt sehen wir die erste Phase vor Pontius Pilatus. Also der Sanhedrin verurteilt den Herrn Jesus aufgrund seiner eigenen Aussage. Kapitel 22, Vers 70. Alle aber sprachen, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, dass ich es bin. Und aufgrund seiner eigenen Aussage wird geurteilt. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch ein Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Und dann, 23,1, der Sanhedrin steht auf und jetzt wird der Herr zu Pilatus geführt, von hier nach hier. Der direkteste Weg von der königlichen Säulenhalle zu Pilatus, also Säulenhalle, Sanhedrin am Südende des Tempelplatzes, übrigens die El-Aqsa-Moschee liegt genau auf der königlichen Säulenhalle. Und in der Südostecke, dort war der Sitz des Sanhedrins. Aber über die ganze Südbreite des Tempelplatzes war die Halle. Von dort, der direkte Weg, führte über einen Aquädukt im Westen hinaus zu Pilatus, der seinen Palast hatte beim heutigen Jaffa-Tor. Für die schon in der Altstadt von Jerusalem waren. Und das Schreckliche ist, dieser Weg führt genau an der Klagemauer vorbei. Sogar unter dem ersten Bogen dieser Brücke, wo man aus dem Tempel herauskam, unter dem ersten Bogen, da beten Männer heute an der Klagemauer. Also genau dort klagt das jüdische Volk heute, wo der Messias damals hinausgeworfen worden ist. Und ich habe mal ein Foto gemacht dort unten von einem ultraorthodoxen Juden, der saß da auf einem Stuhl, Plastikstuhl, gerade unter diesem ersten Bogen und hatte sein Talit, das ist der Gebetsmantel, den man als Mann beim Beten anziehen muss. Hat er nicht nur über seinen Kopf gezogen, sondern auch über sein Gesicht, noch mehr über sein Herz. So hat er gebetet. Da habe ich gedacht, das ist ja genau 2. Korinther 4. Können wir das mal aufschlagen? Heinz, liest du uns vor, 2. Korinther 4, 3 meine ich natürlich, die letzten Verse.
Ab 17 oder wo?
Moment, ich muss das hier aufschlagen. Ja, 16.
Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr ist aber der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn.
Jawohl. Vielleicht könnte man auch noch Vers 14 dazu nehmen. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Bundes, des Alten Testaments, dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus, das heißt in dem Messias, weggetan wird. Ich war in der Gemeinde, oder für die Gemeinde gilt 1. Korinther 11, jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Also für die Gemeinde gilt, Männer dürfen beim Beten nichts auf dem Kopf haben. Darum war das früher ganz normal, auch in der Armee, in der Schweizer Armee, beim Beten am Tisch hat man den Helm abgezogen, den Hut abgezogen. Ja, und das ist genau anders als im Judentum, wo man eben den Talit als Mann trägt. Aber hier erklärt Paulus, diese Decke ist auf ihrem Herzen. Sie sind blind für den Messias. Aber sobald sie zu ihm umkehren, sich bekehren, dann müssen sie den Talit nicht mehr tragen. Dann ist auch diese Decke vor den Augen weg. Und diese Decke vor dem Herzen weg. Und wir können so mit aufgedecktem Angesicht den Herrn anschauen und werden in seine Herrlichkeit verwandelt, in einen Prozess. Und da habe ich gedacht, dass genau da unten sitzt er, da wo der Herr hinausgeworfen wurde, als Messias, aus dem Tempel geworfen, und er hat diese Decke auf seinem Herzen. Aber sobald er sich bekehren würde und den Messias, Jesus, erkennen würde, dann dürfte er ohne Talit beten. Und nur so nebenbei gesagt, das zeigt auch, all die, die heute sagen, 1. Korinther 11, das ist nur kulturell zu verstehen, das hat heute keine Bedeutung mehr. Die zeigen, dass sie überhaupt nichts verstehen von Kultur. Das ist ja genau gegen die Kultur. Die Kultur wäre ja gewesen damals, dass Männer eine Bedeckung haben beim Beten. Aber das war genau dagegen, das war damals für Juden ein Problem. Ich meine, ich habe das auch schon erlebt. Ich war eingeladen in eine messianische Synagoge, habe dort auch Vortrag gehalten, sogar Tora-Lesung gemacht am Sabbat. Und dort wäre ich gut angekommen mit einer Kippa auf dem Kopf. Ja? Das wäre von denen sehr gut angekommen. Aber das habe ich ganz bewusst keine Kippa angezogen. Auch wenn es denen gefallen hätte, ja? Geht nicht, wir dürfen nicht beim Beten und Weissagen, wo Gottes vorlesen, eine Kippa tragen, weil wir eben diese Decke weghaben. Nun, es ging ja um diesen Weg zu Pilatus, das war der direkte Weg dann über diesen Aquädukt zu ihm. Und warum hat der Sanhedrin das gemacht? Weil Rom dem jüdischen Volk das Recht auf die Vollstreckung der Todesstrafe weggenommen hatte, damals. Der Sanhedrin konnte also etwas beschließen, aber ausführen konnte er es nicht. Und das konnte nur die römische Besatzungsmacht. Und jetzt müssen sie Pilatus überzeugen, dass er ihren Beschluss umsetzt. Aber die Aussage, ich bin der Christus, das ist jetzt nicht gerade überzeugend für Pilatus. Also sie müssen ihm das so verkaufen, dass er zum Schluss kommt, jawohl, dieser Mann muss sterben. Und jetzt kommt aber noch etwas dazu. Der Sanhedrin hätte er ausführen können, dann hätte er die Steinigung ausgeführt. Aber im Psalm 22 hat König David vorausgesagt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, sagt der Messias. Er musste gekreuzigt werden. Und weil der Sanhedrin eben nicht durfte Todesstrafe ausführen damals, musste es Rom machen und dadurch wurde Jesus gekreuzigt. Ja, gehen wir weiter. In Lukas 23, 2 können wir zusammentragen, was sind die Argumente, die sie vorbringen. Die jüdischen Führer gegenüber Pilatus. Jawohl, er verführe die Nation Israel. Zweitens,
dass sie abhalten, dem Kaiser Steuern zu zahlen.
Genau.
Das ist ja eine Lüge.
Eine absolute Lüge, aber wir kommen gleich darauf zurück. Und drittens,
dass er der Messias ist.
Jawohl, und zwar erläutern Sie, was heißt Messias?
Ein König.
Also, damit wollen Sie klar machen, er ist ein Problem für das Römische Reich. Er stellt sich gegen das Steuergeben. Die Wahrheit war, am Dienstag vor Karfreitag in diesen Diskussionen auf dem Tempelplatz, da wurde er gefragt, darf man dem Kaiser Steuer zahlen? Weil sie wussten, wenn er sagt, nein, dann hätten sie einen Grund, ihn bei Rom anzuklagen, bei Pilatus. Wenn er sagt, ja, dann können sie sagen, das ist einer, der nicht loyal ist mit dem jüdischen Volk. Und der Herr hat gesagt, zeigt eine Münze, ein Denar wurde gebracht, welches Bild? Das ist der Kaiser. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Und alle sind verstummt. Und jetzt gehen sie zu Pilatus und sagen, er sagt, man dürfe keine Steuern bezahlen. Und dann eben die Aussage, er sei ein König, das soll bedeuten, in dem Fall ist eine Gefahr für das Römische Reich, denn er will quasi einen Aufstand anzetteln. Aber das Gegenteil war wahr, der Jesus kam als Knecht in Niedrigkeit und er hat nicht geplant, das römische Joch mit Gewalt abzuwerfen. Aber es wird alles so dargestellt, dass es das suggeriert. Und dann stellt Pilatus die Frage, bist du der König der Juden? Und was ist die Antwort des Herrn Jesus?
Du sagst es.
Was heißt jetzt das?
Jawohl.
Also, es gibt auch Leute, die sagen, man sagt etwas und sagen, du sagst es. Du sagst es. Das ist, oder das sagst du, so muss ich sagen. Das sagst du. Aber wie können wir entscheiden, ob das jetzt heißt ja oder ob das bedeutet, du sagst das, ich bin der König der Juden, ich sage das nicht. Da ist es eben wichtig, dass man die Grammatik beizieht. Nicht wahr? Es ist manchmal eine Gefahr, wenn man nur so mit dem Computer einzelne Wörter nachschaut im Griechischen. Und die Grammatik, Satzbau und so weiter nicht berücksichtigt. Das Nachschauen mit den Wörtern kann sehr hilfreich sein, aber immer aufgepasst, die Grammatik muss mit berücksichtigt werden. Und da muss man eine Standardgrammatik nehmen, wie zum Beispiel die von Blas de Brunner zum Neuen Testament. Das ist so im deutschsprachigen Raum eine der wichtigsten, besten Grammatiken zum neutestamentlichen Griechisch. Und da wird dann erklärt, diese Redewendung, du sagst es, heißt jawohl. Das ist die Bestätigung der Aussage, die vorher erfolgt worden ist. Und darum ist also klar, auch wenn Sie gefragt haben in Vers 70, im Kapitel davor, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu Ihnen, ihr sagt, dass ich es bin. Das heißt, jawohl, ich bin der Sohn Gottes. Das ist ganz wichtig, weil es gibt ja Leute, die sagen, ja, Jesus Christus hat nie gesagt, dass er der Sohn Gottes ist und so weiter. Natürlich hat er es gesagt. Hier, wenn er sagt, ihr sagt es, das heißt, jawohl, diese Aussage ist so richtig. Das ist meine Aussage. Und hier genau gleich. Wer wollte was fragen? Fangen wir mal mit Heinz an. Johannes 18, 33, schlagen wir auf. Du liest gerade.
Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein und rief Jesus und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätte meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm.
Sehr klar, sehr klar. Also, der Herr hat sich als König bezeichnet, aber man fragt sich, warum dann dem Pilatus trotzdem zur Volksmenge sagt, hier in Vers 4 von Lukas 23, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Ja, aber das wäre doch klar Volksaufwiegelung, wenn einer sagt, ich bin König und ist von Rom nicht anerkannt als König. Aber der Herr hat ganz klar erklärt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und darum haben meine Knechte nicht gekämpft. Und da war für Pilatus ganz klar, dieser Mann ist keine Gefahr, keine politische Gefahr für das Römische Reich. Und darum sagt er ist unschuldig. Und sie bestehen aber darauf, Vers 5, er wiegelt das Volk auf, indem er durch ganz Judäa hin lehrt, angefangen von Galiläa bis hierher. Also im ganzen Land Israel, im Norden und im Süden, hat er gelehrt. Jawohl. Aber er hat nirgends gesagt, man soll sich gegen Rom erheben. Und dieses Stichwort Galiläa, das war wie eine Bombe für Pilatus. Vers 6 erklärt dann, als Pilatus eben diesen Begriff Galiläa hört, geht er der Sache nach und fragt, ja, ist denn dieser Jesus, dieser Mensch, ein Galiläer? Und das wird bestätigt. Und das ist für ihn wie ein Stein, der vom Herzen fällt. Da ist er gar nicht zuständig, denn er war Landpfleger von Judäa, aber nicht von Galiläa. Dort war der Tetrarch Herodes Antipas zuständig. Übrigens nicht ein König, sondern ein Tetrarch. Das ist ein Titel, der tiefer ist als ein König. Er war ein Nachkomme von Herodes, dem König Herodes, dem Kindermörder von Bethlehem. Der hat über das ganze Land Israel regiert. Aber dann, nach seinem Tod, wurde sein Reich aufgeteilt. Und eben einer der Söhne, Herodes Antipas, hat Galiläa bekommen. Also, müsste eigentlich Herodes zuständig sein. Und der war gerade auch für die Passawoche auf Besuch in Jerusalem. Und darum schickt Pilatus den Herrn zu Herodes. Und wenn man das so liest in Vers 8, das ist ja wunderbar, könnte man denken. Als Herodes Jesus sah, freute er sich sehr. Ja, gibt es nicht etwas Schöneres, als wenn ein Ungläubiger sich freut, den Herrn Jesus zu sehen? Und noch mehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen. Also das war ein Mann, der war ja vorbereitet, der hatte so den Wunsch, den Herrn kennenzulernen, weil er von ihm gehört hatte. Und dann heißt es, und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Eine Show wollte er. Und man ist entsetzt. Er befragte ihn aber mit vielen Worten, hat also ganz viele Fragen gehabt. Jetzt kann ich sie endlich stellen. Und der Herr antwortet nicht. Warum antwortet er nicht? Da, bei diesem falschen Prozess antwortete er nicht, weil ja der Beschluss schon gefasst worden war. Im Voraus, reden hätte gar nichts genützt. Bei Pilatus sehen wir, da hat der Herr geredet. Denn da war noch eine Hoffnung, dass also Menschen gesprochen, denn dieser Pilatus wollte eigentlich den Herrn freibringen, aber stand unter dem Druck der Volksmasse. Und jetzt bei Herodes, warum spricht der Herr nicht? Der Grund ist der, schon Johannes der Täufer hatte ihn immer wieder darauf hingewiesen, diese Frau, die du hast, die Herodias, die darfst du nicht haben. Und zwar hat er seinem eigenen Bruder Philippus seine Frau genommen. Und der Mann lebte also in schwerer Sünde. Und in Matthäus 14, wenn man dort liest, wie Johannes das ihm eben vorgeworfen hat, ist das im Griechischen ein Durativ. Das heißt, dass er sagte ihm das immer wieder. Der hat nicht nur einmal gesagt, das ist eine illegale Verbindung, sondern hat das immer wieder gemacht. Und darum hat schließlich dieser Herodes Johannes den Täufer ins Gefängnis gesetzt. Und dann, es ist ja bekannt, die Geburtstagsgeschichte, und die Tochter der Herodias wünscht den Kopf von Johannes dem Täufer und er wird umgebracht. Durch Herodes Antipas. Also dieser Mann wurde immer wieder auf sein sündiges Leben hingewiesen und jetzt war es zu spät. Der Herr hat nicht mehr gesprochen. Wir können sagen, die Gnadenzeit eines Menschen geht bis spätestens bis zum Tod. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr. Johannes, Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal, nicht einmal, sondern einmal zu sterben, danach das Gericht. Dann gibt es keine Vergebung mehr. Es gibt nur noch das Gericht. Und der Jesus sagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Warum auf Erden? Weil man im Jenseits keine Vergebung mehr bekommen kann. Nur solange man auf der Erde ist. Aber es kann sein, dass die Gnadenzeit auf Erden schon vor dem Tod abläuft. Ein Beispiel ist der Pharao in Ägypten. 6-mal lesen wir, wie sein Herz verhärtet wurde im Zusammenhang mit den Plagen, die ein Zeugnis Gottes waren an ihn. Und beim 7-mal heißt es, dass Gott sein Herz verhärtete. Von dort an hätte er sich nicht mehr bekehren können. Aber vorher schon. Und Hiob 33, Vers 29 sagt, dass Gott mit jedem Menschen 2-3-mal spricht. Aber bei dem Pharao war es in Verbindung mit den Plagen sogar 2-mal, 3-mal. Aber dann war es zu spät. Und auch für diesen Herodes, es war zu spät. Der Herr sprach nicht mehr mit ihm. Das erinnert uns auch an Saul. Der wollte auch Informationen haben von Gott, aber es heißt in 1. Samuel, Gott antwortete ihm nicht. Es war zu spät. Das ist schrecklich. Also zu sehen, der Moment, dass Gott einmal nicht mehr ruft, ist möglich. Und darum müssen wir auch eben das Wort so weitergeben, dass wir darauf hinweisen, man soll die Bekehrung nicht hinausschieben. Und einfach aus dem Grund, weil wir gar nicht wissen können, ob Gott uns noch Gnade gibt morgen. Natürlich, man könnte morgen einen Unfall haben und sterben, aber es kann auch sein, dass man gar keinen Unfall hat, aber Gott ruft nicht mehr. Und darum ist es so wichtig, dass man, wenn Gott ruft, dass man diesem Ruf nachgibt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sagt der Hebräerbrief. Und dann sehen wir aber noch, die hohen Priester, Schriftgelehrten klagen ihn an bei Herodes. Aber der merkt auch, da ist gar nichts zu machen. Da liegt nichts Todeswürdiges vor. Aber Herodes mit seinen Soldaten zusammen behandelt den Herrn geringschätzig und verspottet ihn und lässt ihm ein glänzendes Gewand anziehen. Was hat dieses Gewand zu bedeuten?
Spott über, das ist also der König der Juden.
Warum dann ein weißes Gewand, um zu sagen, das ist, um zu spotten über den König der Juden?
Kandidat.
Ja, das ist ja ein glänzendes Gewand, beziehungsweise kann man auch übersetzen, ein weißes Gewand. Das griechische Wort bedeutet glänzend im Sinn, das speziell verwendet wird für weiße Kleider. Also es war ein weißes Gewand und auf Lateinisch hieß dieses weiße Gewand Toga Candida. Und Kandidaten für hohe Ämter im Römischen Reich, die zogen eine Toga Candida an. Wusste man, das ist einer, der gerne die Position haben würde. Also damals vor der Wahl von Trump, da hätte Trump ein weißes Kleid tragen können im Römischen Reich und seine Herausforderin genauso. Die Toga Candida. Und von daher kommt unser Wort Kandidat. Der Kandidat, das ist eben der auf ein Amt oder auf irgendetwas aspiriert, aber es noch nicht hat. Und damit wollte er den Herrn verspotten, das ist einer, der möchte gerne König der Juden sein. Aber er ist es natürlich nicht. Und das Schreckliche ist, wenn der Feind meines Feindes mein Freund ist. Ja, Vers 12. Herodes und Pilatus aber wurden an demselben Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Herodes wurde zum Feind des Herrn Jesus. Und Pilatus, dieser Mann, der nicht gerade stehen wollte, der hatte kein Profil. Sonst hätte er der Volksmenge widerstanden. Er wurde damit zum Feind des Herrn Jesus. Und jetzt haben sie den gleichen Feind. Und das macht sie zu Freunden. Schrecklich. Ja, ich würde sagen, wir stoppen an dieser Stelle und fahren dann nächstes Mal weiter mit Vers 13. Da kommen wir dann eben zur dritten Phase vor Pontius Pilatus und dann zur Kreuzigung.